Wir liefen 150.000 Jahre. Dann erfanden wir den Stuhl. Dienstag, 18.12 Uhr. Parkhaus eines Fitnessstudios. Eine Frau mit Sporttasche steigt aus dem SUV. Sie geht zum Aufzug. Eine Etage hoch. Sie steigt aus, betritt das Studio, scannt ihre Karte, geht in die Umkleide, kommt heraus, betritt das Kardiogeschoss. Dort steigt sie auf ein Laufband und beginnt eine Stunde lang nirgendwo hinzugehen. Sie ist nicht das Problem. Sie ist das Symptom. Vor 200 Jahren hätte ihre Urgroßmutter diese 60 Minuten gar nicht gebraucht. Vor 2000 Jahren wäre die Idee, Geld dafür zu bezahlen, einer Maschine beim Gehen die Energie zu liefern, völlig absurd gewesen. Vor 20.000 Jahren hätte sie diese Stunde damit verbracht, Wurzeln auszugraben, Wasser zu tragen oder ein Kind zu stillen, während sie zu Fuß zur nächsten Wasserstelle ging.
Ihr Körper, biologisch gesehen, ist immer noch derselbe wie der ihrer Vorfahren vor 20.000 Jahren. Nur ihr Alltag hat sich geändert, und zwar so radikal, dass selbst eine Stunde Laufband nur ein Pflaster auf einer evolutionären Wunde ist.
Du wurdest nicht für den Bürostuhl gemacht. Du wurdest für 15 Kilometer am Tag gemacht. Dein Körper rechnet noch mit dem alten Vertrag. Du hast ihn einseitig gekündigt. Drei Zahlen, die alles erklären. Bevor wir in die Geschichte tauchen, drei Datenpunkte, die den Maßstab setzen. 17.500. So viele Schritte gehen Hadza-Männer pro Tag. Die Hadza sind eine der letzten Jäger- und Sammlergesellschaften der Welt. Sie leben in Tansania. Und ihr Alltag sieht aus wie der unserer Vorfahren vor 10.000 Jahren. 15.000. So viele Schritte machte die britische Arbeiterklasse um das Jahr 1870. Ohne Lift. Ohne Auto. Ohne Fitnessstudio. 4.700. So viele Schritte macht der durchschnittliche moderne Erwachsene in westlichen Industrieländern pro Tag. Das ist keine kleine Verschiebung. Das ist ein Faktor 3 bis 4. Und es ist eine Veränderung, die in den letzten 150 Jahren stattfand. Auf den 300.000 Jahren Homo sapiens, die davor lagen, ist das ein Wimpernschlag. Die Geschichte deiner Bewegung. 7 Epochen. Lass uns diese Geschichte durchgehen. Von Anfang an. Jäger. Und Sammler. Vor 300.000 bis 10.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Der Mensch ist auf Bewegung gebaut. Aufrechter Gang, Schweißdrüsen, Energiespeicher in Form von Fett, alles Anpassungen für lange Distanzen und mittlere Intensität. Männer gingen weit zur Jagd, oft alleine, oft kilometerweit. Frauen sammelten in Gruppen, mit Kindern auf dem Rücken. Gruben Knollen aus, verarbeiteten Beute und Beeren. Beide Geschlechter waren den ganzen Tag auf den Beinen. Der Anthropologe Hermann Ponzer hat die Hadza begleitet und sagt sinngemäß, geht man mit Jägern und Sammlern, dann überwältigt einen, wie aktiv sie sind. Du bist den ganzen Tag auf den Beinen. Das antike Rom, 500. Vor bis 500 nach unserer Zeitrechnung. Das Römische Reich war eine Laufzivilisation. Die Straßen von Pompeji hatten Trittsteine für Fußgänger über Regen und Abwasser, weil das gesamte Leben zu Fuß stattfand. Markt, Forum, Tempel, Thermen. Soldaten marschierten 30 bis 40 Kilometer am Tag mit voller Ausrüstung. Frauen versorgten den Haushalt. Holten Wasser, gingen auf den Markt. Sitzen war kein Default. Sitzen war ein Privileg für Senatoren während der Reden. Pompeji wurde nicht gebaut, um durchgefahren zu werden. Es wurde gebaut, um durchgegangen zu werden. Das Mittelalter. 500 bis 1500. Drei Viertel der Bevölkerung lebte und arbeitete auf dem Land. Pflügen, säen, ernten. Holz hacken, mahlen, Wasser holen, Tiere führen. Eine durchschnittliche Bauersfrau machte täglich tausende Schritte allein fürs Wasserholen und für die Versorgung von Vieh und Kindern. Es gab keine Trennung zwischen Arbeit und Bewegung. Bewegung war keine Tugend. Sie war eine Bedingung. Die Renaissance. 1500 bis 1700. Der venezianische Adlige Luigi Cornaro hatte mit 40 Jahren das, was wir heute das metabolische Syndrom nennen würden, Übergewicht, Magenprobleme, vermutlich Gicht und Diabetes. Statt sich aufzugeben, schrieb er eine der ersten dokumentierten Longevity-Anleitungen der Geschichte. Im Jahr 1558, die Discorsi della Vita Sobria, Abhandlungen über das nüchterne Leben. Sein Rezept? Maß beim Essen, ausreichend Schlaf und täglich moderate Bewegung. Gehen, reiten, Treppen steigen. Er wurde fast 100 Jahre alt. Sinngemäß aus seinen Schriften: Die meisten Menschen sterben nicht. Sie töten sich selbst durch Vielfraß und Trägheit. Viktorianisches London. 1850 bis 1880. Eine Studie von Clayton und Rowbotham zeigt, die britische Arbeiterklasse zwischen 1850 und 1880 wurde im Schnitt etwa gleich alt wie wir heute. Ohne Antibiotika, ohne moderne Chirurgie, aber mit etwa 10-mal weniger degenerativen Erkrankungen. Sie aß doppelt so viele Kalorien, weil sie doppelt so viele verbrauchte. Körperlich harte Arbeit, lange Wege zu Fuß, kein Lift, kein Auto. Krankheiten wie Herzinfarkt oder Diabetes. Typ 2 waren so selten, dass Ärzte sie kaum dokumentierten. Sie folgten keinem System. Ihr Leben war das System, die 1970er bis 1990er. Die letzte Generation, die noch gegangen ist. Autos waren da, aber nicht in jedem Haushalt selbstverständlich. Kinder gingen zur Schule, oft kilometerweit. Einkäufe wurden zu Fuß erledigt, in kleineren Mengen, dafür mehrmals pro Woche. Studien aus diesen Jahrzehnten zeigen für gesunde Erwachsene Durchschnitte zwischen 7.000 und 13.000 Schritten pro Tag. Wer 1980 etwas wollte, ging dorthin. Heute kommt alles zu ihm. Heute, 2020 und danach. Eine Studie aus Deutschland zeigt, zwischen 2014 und 2023 stieg die durchschnittliche Sitzzeit am Werktag von 457 auf 533 Minuten. 55% der Erwachsenen sitzen mehr als 8 Stunden täglich. Tendenz steigend. Auto, Bürostuhl, Sofa, Bett. Dazwischen ein Lift, eine Rolltreppe, ein E-Roller. Wir haben Bewegung in den Kalender geschoben. Der Körper merkt, es ist Plan B. Über 99% unserer Geschichte sah der Tag anders aus. Was die Geschichte zeigt, ist kein langsamer Bruch. Es ist ein Einbruch. Über 99% der Zeit, in der unsere Spezies existiert, lag das tägliche Bewegungsniveau zwischen 8.000 und 17.000 Schritten. Ob als Jäger im Pleistozän, als römischer Marktgänger, als mittelalterlicher Bauer oder als viktorianischer Fabrikarbeiter, der Körper bewegte sich, weil es keine Alternative gab. Der Einbruch beginnt um 1880 mit der Industrialisierung der Lebensmittelversorgung. Er beschleunigt sich nach 1950 mit dem Auto. Und er gipfelt nach 2010 mit der digitalen Komplettlieferung des Alltags. In 3 Generationen wurde aus einem aktiven Tier ein sitzendes. Aber der Löwe ruht doch auch. An dieser Stelle kommt oft ein Einwand. Löwen schlafen 16 bis 20 Stunden am Tag. Auch sie sind Apex Predators. Auch sie bewegen sich nicht ständig. Warum also sollte der Mensch das anders sehen? Die Antwort ist mechanisch. Der Löwe konserviert Energie zwischen kurzen, hochintensiven Phasen der Jagd. Sein Ruhezustand ist aktive Erholung, eingebettet in eine Lebensweise ohne Stuhl, ohne Schreibtisch, ohne Bildschirm. Wenn ein Löwe aufsteht, dehnt sich sein ganzer Körper. Wenn er jagt, kontrahieren alle Muskelgruppen mit voller Kraft. Der moderne Sitztag sieht anders aus. 8 bis 10 Stunden Stuhl, ohne Streckung. Hüftbeuger verkürzen sich. Glutealmuskulatur wird inaktiv. Wirbelsäule belastet einseitig. Stoffwechsel schaltet auf Standby. Und der Versuch, das mit einer Stunde Workout am Abend zu kompensieren, ist wie ein Sahara-Trip mit einer Wasserflasche. Der Löwe ruht, aber er rostet nicht. Ruhe ist nicht das Problem. Ein 12-Stunden-Sitztag ist nicht Ruhe. Es ist Stilllegung. Mann und Frau in der Geschichte. Ein häufiger Reflex ist, Männer haben sich schon immer mehr bewegt. Die Daten sagen etwas Differenzierteres. Die Hatzer-Studien von Ponzer, Wood und Reiklen zeigen klare Unterschiede in den Schritten. Männer wandern weiter, durchsuchen größere Räume, gehen oft allein. Frauen gehen weniger weit, aber sie graben, sammeln, verarbeiten, tragen Kinder und Lasten. Im Maß für moderate bis intensive Aktivität, gemessen mit Beschleunigungssensoren, gibt es kaum Unterschiede. Männer bewegten sich historisch mehr linear, Frauen mehr diversifiziert. Beide bewegten sich viel. Heute in der modernen Welt sind die Unterschiede minimal. Eine Frau im Büro und ein Mann im Büro sitzen beide 8 Stunden. Beide nehmen den Aufzug. Beide bestellen am Abend. Die historische Aufteilung der Bewegungstypen ist eingeebnet worden. Nicht, weil sich die Frauen den Männern angepasst hätten, sondern weil beide Geschlechter gemeinsam zum sitzenden Lebensstil migriert sind. Wenn du Frau bist und denkst, Bewegung sei eher ein Männerthema, hilft ein Blick zurück. Frauen waren historisch genauso aktiv, nur anders. Und der biologische Vertrag mit deinem Körper unterscheidet sich darin nicht von dem deines Bruders, Mannes oder Vaters. 7 Defaults, die der Körper nicht bestellt hat. Lass uns kurz den Alltag ansehen. 7 Entscheidungen, die so normal geworden sind, dass wir sie nicht mehr als Entscheidungen wahrnehmen. 1. Der elektrische Roller. Der Tretroller, vor 20 Jahren ein Spielzeug aus Muskelkraft, wird heute mit Akku angetrieben. Aus 1500 Schritten pro Tag werden 0. 2. Das E-Bike als Default. Das Fahrrad, jahrzehntelang Symbol für gesunden Pendelverkehr, ist heute oft schon mit Motor ausgestattet. Auch für Strecken unter 5 Kilometern. 3. Der Lift für eine Etage. Beobachte in einem Bürogebäude, wie viele Menschen den Lift nehmen, um eine einzige Etage hoch oder runter zu fahren. Die meisten könnten das in der Zeit zu Fuß erledigen, die sie auf den Lift warten. 4. Der Lift zum Laufband. Vom Parkhaus mit dem Aufzug ins Fitnessstudio, um dort eine Stunde lang nirgendwo hinzugehen. Der Widerspruch ist so groß, dass er auffällt, sobald man ihn einmal gesehen hat. 5. Alles geliefert. Lebensmittel, Mahlzeiten, Pakete, Möbel, Medikamente. Der Gang zum Laden, früher mehrfach pro Woche notwendig, ist heute optional. Optional heißt, er findet meistens nicht statt. 6. Der digitale Sitzplatz. Soziales Leben, Unterhaltung, Information, Einkauf, Arbeit. Alles erreichbar mit Daumenbewegung auf einem Bildschirm. Was früher Wege erzeugte, ist jetzt eine App. 7. Der Parkplatz direkt vor der Tür. Der Wunsch nach dem nächstgelegenen Parkplatz ist so internalisiert, dass viele Menschen 3 Runden im Parkhaus drehen, um 30 Schritte zu sparen. Es gibt einen bekannten Animationsfilm aus dem Jahr 2008, in dem die Menschheit der Zukunft auf einem Raumschiff lebt. Niemand geht mehr. Alle bewegen sich auf schwebenden Sesseln. Die Beine sind verkümmert, der Körper aufgebläht. Es ist eine Karikatur, aber eine, die mit jedem Jahr weniger karikiert wirkt. Die Rolltreppe ist nicht das Problem. Die Entscheidung gegen die daneben stehende Treppe ist es. Eine Maschine zu benutzen, weil sie da ist, ist Bequemlichkeit. Sie zu benutzen, obwohl der Körper sie nicht braucht, ist eine kleine Selbstaufgabe, die sich über Jahrzehnte aufaddiert. Es geht nicht nur um dich. Bisher ging dieser Artikel von einer Frage aus: Was tust du dir selbst an, wenn du dich nicht bewegst? Das ist die ehrliche Frage, aber es ist nicht die einzige. Bewegungsmangel hat eine gesellschaftliche Dimension, die in der Debatte oft fehlt. Wir reden über Klimawandel, über Staatsverschuldung, über die Renten und darüber, was wir der nächsten Generation aufbürden. Die Gesundheitskosten gehören in diese Liste. Sie tauchen aber selten dort auf. Laut einer Analyse im Lancet aus dem Jahr 2016 verursacht Bewegungsmangel global konservativ geschätzt über 60 Milliarden US-Dollar Kosten pro Jahr. Weniger als 25% der Erwachsenen in Deutschland erreichen die WHO-Bewegungsempfehlung von 150 Minuten pro Woche. Und 81% der Jugendlichen weltweit bewegen sich laut WHO zu wenig. Diese Zahlen sind keine Schuldzuweisung. Niemand hat sich freiwillig in den Bürostuhl gesetzt. Es gibt strukturelle Gründe. Gebaute Umgebung, Arbeitsmarkt, digitale Defaults. Aber wer das Wissen hat, trägt eine andere Verantwortung als jemand ohne dieses Wissen. Und es gibt noch eine zweite Dimension. Vorbild. Kinder beobachten nicht, was Erwachsene sagen. Sie beobachten, was Erwachsene tun. Wenn ein Kind aufwächst und sieht, dass die Eltern den Lift für eine Etage nehmen, das Auto für 800 Meter starten und das Mittagessen vor dem Fernseher essen, lernt es. Das ist normal. Wenn ein Kind aufwächst und sieht, dass die Eltern die Treppe nehmen, zu Fuß zum Bäcker gehen und am Abend gemeinsam um den Block laufen, lernt es etwas anderes. Beide Versionen sind Erziehung. Die zweite ist die ehrlichere. Neat. Das vergessene Drittel deines Stoffwechsels. Zwischen "Ich tu nichts" und "Ich muss zum Marathonläufer werden" liegt ein riesiger Raum. Und in diesem Raum wohnt Neat. Der Begriff stammt aus der Sportmedizin Non-Exercise Activity Thermogenesis. Auf Deutsch: Die Energie, die du verbrennst, wenn du nicht schläfst, nicht isst und keinen Sport machst. Also stehen, gehen, treppen, tragen, putzen, spielen mit Kindern. Alles dazwischen. Der Unterschied zwischen einem Sitztag mit 3000 Schritten und einem aktiven Tag mit 12.000 Schritten kann pro Tag 600 bis 800 Kalorien betragen, ohne dass du einmal die Sportkleidung angezogen hast. Auf ein Jahr gerechnet, 200 bis 290.000 Kalorien. Das entspricht ungefähr 25 bis 35 Kilogramm Körperfett. Das ist nicht der einzige Punkt, aber er ist der unsichtbare. Während alle über Diäten und Trainingspläne reden, läuft im Hintergrund das eigentliche Bilanzkonto. Dein Alltag. Die Harvard-Psychologin Alia Krom hat in einer Studie Zimmermädchen untersucht. Sie waren den ganzen Tag auf den Beinen, fühlten sich aber unfit. Als man ihnen erklärte, dass ihre Arbeit körperlich anspruchsvolles Training ist, ohne dass sie irgendetwas geändert hätten, sank nach 4 Wochen ihr Blutdruck, ihr Gewicht und ihr Körperfett. Die Kontrollgruppe ohne Aufklärung zeigte keine Veränderung. Was du als Bewegung anerkennst, wirkt mehr. Was du abwertest, ist ja nur Hausarbeit, wirkt weniger. Das ist keine Esoterik. Das ist messbar im Blut. Was du ab heute tun kannst. Kein Masterplan, keine Stunde im Studio. 4 kleine Entscheidungen, die täglich anfallen und sich addieren. Erstens, die 2-Etagen-Regel. Bis zu 2 Stockwerken. Treppe. Immer. Keine Diskussion mit dir selbst. Bei mehr als 2 Etagen oder mit schwerem Gepäck ist der Lift in Ordnung. Allein das reicht bei vielen, um 1000 bis 2000 Schritte pro Tag dazu zu gewinnen. Zweitens, Telefonate im Stehen. Jedes Telefonat, das nicht unbedingt Notizen erfordert, im Stehen oder Gehen führen. Ein Berufstätiger mit 5 Calls pro Tag kommt so leicht auf 20 bis 30 Minuten zusätzliche Bewegung. Drittens, parken weiter weg, beim Einkauf, beim Bahnhof, beim Arbeitsplatz. Die nächsten 30 oder 50 Schritte sind nicht verschwendet. Sie sind das, was dein Körper biologisch erwartet. Viertens, die Sitzunterbrechung. Jede Stunde aufstehen. 2 Minuten umhergehen, strecken, Wasser holen. Das bricht den metabolischen Standby-Modus in ein ungestörtes Sitzen, den Stoffwechsel versetzt. Du musst nicht zum Hatzer werden. Du musst nicht 17.500 Schritte pro Tag laufen. Aber du solltest nicht bei 4.700 stehen bleiben. Nur weil dein Umfeld es dir bequem macht. Die Geschichte der menschlichen Bewegung ist eine Geschichte von Notwendigkeit. Die nächste Phase wird eine Geschichte der Entscheidung sein. Niemand zwingt dich mehr, dich zu bewegen. Das ist Freiheit. Ja, es ist aber auch ein Test. Dein Körper rechnet noch immer mit 15 Kilometern. Wenn du ihm 1,5 lieferst, bedankt er sich nicht. Er stellt langsam, Tag für Tag, die Rechnung. Need ist die einfachste Form zu zahlen, bevor sie fällig wird.